HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Sexualisierte Gewalt und Nötigung sind leider bittere Realität weltweit. In der Regel sind Frauen die Opfer, aber auch Männer und Kinder sind betroffen. Anne Bayer beschreibt, warum Sicherheit etwas mit der sexuellen Selbstbestimmung zu tun hat. Aufschrei, der Umgang mit sexueller Gewalt, ist der Titel der Funkkolleg-Folge 18.
No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
Freitag, 25. Januar 2013, 0.26 Uhr. Auf Twitter startet Hashtag Aufschrei. Sofort füllt sich die Seite mit Erfahrungen im Twitter-typischen Steno-Stil.
Der Typ, der sich von mir in der S-Bahn einen runtergeholt hat.
Auf der Tanzfläche plötzlich Hände auf dem Po.
2 Jahre Stalking nach einer 4-wöchigen Romanze.
Der Typ, der meine Freundin einfach so in den Ausschnitt griff.
Als im Januar 2013 unter dem Hashtag Aufschrei die Diskussion über Sexismus und sexuelle Gewalt ein neues Forum bekommt, löste das eine Menge schriftliche Reaktionen aus.
Unzählige, ey, geile Tittensprüche.
Der Kommilitone, der mir anbot, mich nach Hause zu fahren und während der Fahrt seine Hand nicht von meinem Knie nahm.
Der Typ, der mich, damals 12, fragte, wie viel ich kosten würde.
Der Grund, warum ich glücklich bin, auch auf 15 cm Stilettos rennen zu können.
Die chronologische Historie zeigt, in den ersten 2 Wochen nach Start werden unter Hashtag Aufschrei weit über 90.000 Tweets gepostet, Kurznachrichten verfasst von über 26.000 Benutzern und Benutzerinnen des Mikroblog-Dienstes Twitter.
Das verschämte Zögern, bei der Aktion Aufschrei überhaupt mitzumachen.
Das Schlimmste ist doch, die meisten haben mehr als einen Hashtag Aufschrei-Grund.
Und ich schreibe immer noch nicht über die schlimmsten Erfahrungen, weil ich es nicht kann.
Der Hashtag-Aufschrei hat tatsächlich schon das ganze Ausmaß an Sexismus und sexualisierter Gewalt sichtbar gemacht. Da wurden dann eben Geschichten von betroffenen Frauen geteilt, eben von der kleinen Anmache auf der Straße, von einem blöden Spruch von einem Lehrer, wie Mädchen können ja kein Mathe, von Grabschereien, aber auch Stalking, verfolgt werden bis zur Haustür, Vergewaltigung in der Familie. Also da wurde schon die komplette Bandbreite tatsächlich der Betroffenen sichtbar.
Sagt die Autorin und Bloggerin Anne Wizurek. Sie hat den Stein im Internet und schließlich auch offline ins Rollen gebracht. Tausende, vor allem Frauen, nutzten diese Plattform seitdem, um über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung und Gewalt zu berichten. Was dazu führte, dass in Deutschland die immer wieder schleppende Debatte über sexualisierte Gewalt und Alltagssexismus neuen Zündstoff bekam.
Es war eben extrem wichtig, das, was wir eigentlich durch Statistiken und die Zahlen absolut schon vorliegen haben, und was auch konstant das Problem belegt. Aber es war sehr wichtig, dass über die Geschichten, ja, die sozusagen diese Zahlen auch Gesichter bekommen haben, damit einfach gerade auch Leute verstanden haben, das passiert hier meiner Mutter, meiner Tochter, meiner Freundin, um einfach wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, was es bedeutet, auch mit dieser Präsenz leben zu müssen.
2004 ergibt eine Studie des Bundesfamilienministeriums, die sich auf über 10.000 Interviews stützt.
13 von 100 Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr mindestens einmal strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt erlebt. Das heißt Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung oder unterschiedliche Formen sexueller Nötigung.
2014 sagt eine europaweite Studie, die auf Interviews mit 42.000 Frauen basiert.
Eine von 20 Frauen in Europa ist seit ihrem 15. Lebensjahr vergewaltigt worden.
November 2016. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig stellt die kriminalistische Auswertung einer Untersuchung des Bundeskriminalamtes zu Gewalt in Partnerschaften vor.
130.000 werden jedes Jahr Opfer von Gewalt in den eigenen 4 Wänden in der Partnerschaft, davon 82% Frauen. Und insgesamt 17% Frauen mit Migrationshintergrund. Das heißt also auch Frauen ohne Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich betroffen.
Die Zahl der Männer, die von der Ehefrau oder Ex-Freundin attackiert werden, scheint gleichzeitig zu steigen. Ganz überwiegend aber sind Männer die Gewalttäter. Schlüsselt man die Beziehungstaten nach Nationalität auf, dann zeigt sich,
die überwiegende Mehrheit der Verdächtigen hatte einen deutschen Pass.
Die Zahlen machen deutlich, im eigenen Heim leben Opfer am gefährlichsten, denn sexuelle Gewalttaten sind überwiegend Beziehungstaten. Dazu sagt Anne Wizurek,
Aber letztendlich ist halt sexualisierte Gewalt etwas, das Frauen jeder Altersgruppe betreffen kann. Wenn sie eine Behinderung haben zum Beispiel, noch mal viel verstärkter. Wenn sie Transfrauen sind, auch noch mal verstärkter. Verknüpft mit einem Migrationshintergrund zum Beispiel, kommt da auch noch mal eine Verstärkung hinzu. Also insofern gibt es da leider keine Formel, sich zu schützen, so schön das auch wäre.
Soweit zu den Fakten, die bekannt sind. Zu den registrierten Straftaten kommt ein unerforschtes Dunkelfeld. Wie hoch die Zahlen wirklich sind, weiß niemand. Denn auch das geht aus den Berichten von Bundeskriminalamt und Bundesfamilienministerium hervor. 2 von 3 Frauen in Deutschland zeigen trotz schwerer Gewalterfahrung den Ehemann oder Ex-Partner nicht an. Das hat viele Gründe, sagt Sibylle Schreiber, langjährige Referentin der Frauenorganisation Terre des Femmes und heute bei Pro Familia.
Es sind eben auch häufig Abhängigkeitsverhältnisse, es sind Liebesbeziehungen. Also ich glaube, Scham spielt eine ganz große Rolle. Dann hat es auch nochmal damit was zu tun, also wo lebe ich? Ist es eher ein ländlicher Raum, wo jeder jeden kennt? Wird dann vielleicht auf mich gezeigt, wenn ich das öffentlich mache? So? Oder vielleicht auch noch schlecht über mich geredet, so von wegen, ach, das stimmt doch gar nicht. Also oder das ist doch so ein netter Mann. Also da haben, glaube ich, auch Frauen auch große Angst vor. Und dann natürlich auch noch in höheren Schichten. Professoren, Ehefrau, das kann doch nicht sein.
Hinzu kommt, dass viele Betroffene die Schuld bei sich suchten und nicht die Täter dafür verantwortlich machten. Grund dafür seien immer noch bestehende Vergewaltigungsmythen. Anne Wizorek, die Publizistin, die Hashtag Aufschrei ins Leben rief.
Dass zum Beispiel Frauen mit sexy Kleidung irgendwie solche Gewalttaten provozieren würden, dass sie auch eine Mitschuld tragen, wenn sie alkoholisiert waren und dergleichen. Die sind halt immer noch sehr stark und insofern ist es leider auch nicht verwunderlich, dass viele Frauen die genauso verinnerlicht haben.
Dass sexuelle Gewalt aber auch im öffentlichen Raum stattfinden kann, haben die Ereignisse der Silvesternacht von 2015 auf 2016 gezeigt. In ganz Deutschland wurden Frauen attackiert, belästigt und bestohlen. Rund um den Kölner Hauptbahnhof gab es besonders viele Übergriffe. Bundesweit 1580 Anzeigen, davon allein in Köln 1222. Bei knapp der Hälfte der Anzeigen, also rund 600, ging es um sexuelle Gewalt. Zum Vergleich, in Frankfurt gab es 63 Anzeigen mit sexuellem Hintergrund. Nur in wenigen Fällen wurde Anklage erhoben, denn der Nachweis gestaltet sich oft schwierig. Mein Name ist Nein. Mein Sternzeichen ist Nein. Meine Telefonnummer ist Nein. Singt die US-amerikanische Sängerin Meghan Trainor in ihrem Lied No. Und weiter, du musst es lassen. Was genau verstehen wir unter sexueller Gewalt? Beginnt sie schon bei aufreizender Werbung? Wenn zum Beispiel nackte Frauenbeine über einem Deo-Roller posieren oder nackte Brüste an der Bushaltestelle jedem und jeder ins Auge springen? Sexistische Werbung ist das eine, aufdringliche Anmache das andere. Der Klaps auf den Po ist für manche okay, für andere gar nicht. Da geht es um das subjektive Empfinden. Oder gibt es so etwas wie eine Definition? Sexuelle Gewalt umfasst ein breites Spektrum an Handlungen und reicht von einer unzulässigen Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Im Strafgesetzbuch ist Vergewaltigung und sexuelle Nötigung mit § 177 als Straftatbestand festgehalten. Seit dem Sommer 2016 gilt nun auch der Grundsatz, Nein heißt Nein. Und damit hat der Gesetzgeber erstmals unter Strafe gestellt:
sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer Person.
Das heißt, auch wenn das Opfer im Schlaf überrumpelt wird, nur weint und nicht schreit, weil es die Kinder nebenan nicht wecken will oder sich aus Angst nicht wehrt, kann es sich nun ermutigt fühlen, Anzeige zu erstatten. Ausschlaggebend ist, dass das Opfer seinen Willen erkennbar gezeigt hat und der Täter oder die Täterin genau das ignoriert hat. Außerdem hat der Gesetzgeber mit dem Paragraphen 184, dem sogenannten Grabsch-Paragraphen, sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt. Sexuelle Übergriffe, wie der Griff in den Schritt oder an den Busen, können nun rechtlich geahndet werden. Neu ist auch, als Reaktion auf die Übergriffe in der Silvesternacht sind nun sexuelle Übergriffe aus einer Gruppe heraus strafbar. Bis man sich in Deutschland auf diesen gesetzlichen Schutz vor sexueller Gewalt geeinigt hat, war es ein langer Weg.
Wenn Sie das Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches von 1900 sich anschauen, da hatte der Mann die Vorherrschaft über Frau und Kind. Der Mann konnte bestimmen, ob die Frau berufstätig ist. Das ging noch bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und es gab eine Vorschrift im Ehe- und Familienrecht. Da stand drin, die Frau hat die ehelichen Pflichten gegenüber dem Mann zu erfüllen. Das bedeutete, dass sie ihm auch sexuell seine Wünsche erfüllen musste. Und das ist noch nicht so furchtbar lange her in Deutschland.
Dagmar Freudenberg ist Staatsanwältin und Vorsitzende der Kommission Strafrecht des Deutschen Juristinnenbundes. Das Thema sexuelle Gewalt als Straftatbestand beschäftigt sie seit vielen Jahren. Als sie 1980 anfing, als Staatsanwältin zu arbeiten, stand Vergewaltigung in der Ehe noch nicht unter Strafe.
Damals war es schwierig, weil eben die Vergewaltigung in der Ehe, wenn überhaupt, dann nur als Körperverletzung oder Nötigung allgemeiner Art bestraft werden konnte. Das war aber erstens schwierig, zweitens hochnotpeinlich für die Betroffenen, die das angezeigt haben, und drittens vom Strafmaß her sehr gering mit Strafe bedroht. Ich habe das selbst in Prozessen miterlebt, wie dann auch mit den Opfern umgegangen wurde oder mit den mutmaßlichen Opfern. Das war nicht menschenwürdig.
Erst 1997 wurde nach 25 Jahren Diskussionen im Bundestag die Gleichstellung des Strafbestandes der Vergewaltigung innerhalb und außerhalb der Ehe beschlossen. Die Anzeigenzahl stieg daraufhin stark an und ist seitdem auf dieser Höhe konstant. Damals wurden auch geschlechtsneutrale Formulierungen eingeführt, sodass ab diesem Zeitpunkt im strafrechtlichen Sinne auch Frauen Täterinnen von Vergewaltigungen sein können. Doch auch diese Strafrechtslage war für Dagmar Freudenberg nur ein Kompromiss.
Schon damals haben die Frauenverbände, darunter auch der Deutsche Juristinnenbund, darum gekämpft, dass ein umfassender Schutz der sexuellen Selbstbestimmung erfolgt. Das ist damals aber nicht gelungen und man hat damals diesen Kompromiss, der dann Gesetz wurde, gefunden, der vor allen Dingen die sogenannte schutzlose Lage unter Strafe stellte.
Hier wurde 2016 nachgebessert. Der Paragraph 177 wurde um die Klausel Nein heißt Nein ergänzt. Im ursprünglichen Entwurf des Bundesjustizministers Heiko Maas war er nicht vorgesehen. Er wurde auch von vielen Kritikern für unnötig gehalten. Letztendlich kam erst aufgrund des Drucks der Frauen im Bundestag, die sich über die Parteigrenzen hinweg zusammengeschlossen hatten, das Gesetz noch einmal auf den Prüfstand.
Allein am erkennbaren Willen des anderen entscheidet sich, ob eine sexuelle Handlung schön ist und in Ordnung ist oder eben nicht. Unabhängig davon, ob der Wille anfänglich mal da war und sich dann geändert hat, auch das ist jederzeit möglich. Unabhängig von einer Erkrankung oder Behinderung des Opfers, jeder, der einen Willen hat und zum Ausdruck bringt, ist in Zukunft durch diesen Grundsatz geschützt. Nein heißt Nein.
So fasste die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Elisabeth Winkelmeier-Becker, die Neuerung im Sommer 2016 zusammen. Auch im Fall von sexueller Nötigung hat der Gesetzgeber nun klare Verhältnisse zum Schutz der Betroffenen geschaffen. Das war längst überfällig, sagt Staatsanwältin Dagmar Freudenberg vom Deutschen Juristinnenbund.
Wenn man einer Frau im Po kniff und sagte, das ist aber ein knackiger Hintern, dann ist das ja nicht abwertend. Das wäre also dann nicht strafbar gewesen. Wenn man das gemacht hätte und gesagt hätte, du Schlampe, dann wäre das eine Beleidigung gewesen. Das ist jetzt anders. Die tätliche sexuelle Belästigung ist jetzt auch ohne zusätzliche Ehrkränkung strafbar.
Schwieriger bleibt dagegen aus Sicht der Staatsanwältin die Handhabung, um sexuelle Übergriffe aus einer Gruppe heraus zu bestrafen.
Wenn in einem Gefährt des öffentlichen Nahverkehrs, U-Bahn, Straßenbahn oder was auch immer, wenn da Gedränge herrscht und jemand greift einen anderen an, in sexueller Weise, betatscht ihn, kneift einer Frau in den Po zum Beispiel, dann kann man nicht die Umstehenden dafür haftbar machen. Das ist schwierig. Auch die Beihilfe setzt natürlich in irgendeiner Form Vorsatz voraus.
Dieses Gesetz ist als eine Reaktion auf die Silvesternacht in Köln entstanden. Da die Täter überwiegend aus nordafrikanischen Ländern stammten, geriet der arabische Mann an sich in den Mittelpunkt der Diskussion. Im Namen der Sicherheit aller Frauen und Opfer wurde dieser Straftatbestand mit dem Ausländerrecht verbunden. Demnach können Migranten schneller abgeschoben werden, sobald sie wegen sexueller Übergriffe verurteilt wurden. Die Debatte, die sich daraus entwickelte, ist diffus. Es geht einerseits um patriarchale Strukturen, andererseits um rassistische Stereotype. Wie treten Männer Frauen gegenüber auf? Welche Feindbilder werden dabei bedient? Und wie nimmt die Öffentlichkeit beides wahr? Thank you in advance. I don't wanna dance. I don't need your hands all over me. Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung ist am 10. November 2016 in Kraft getreten. Doch ist damit Sicherheit hergestellt? Man könnte meinen, der Satz »Nein heißt Nein« beschreibt eine Selbstverständlichkeit. Sex ist, wenn beide es wollen. Doch so leicht scheint es nicht zu sein. Denn Kritiker weisen darauf hin, dass der Satz »Nein heißt Nein« eine Eindeutigkeit voraussetze, die es gerade in erotischen Situationen oft nicht gäbe. Verführung bedeute auch, dass sie sich auf der Grenze zwischen Ja und Nein abspiele. Ein Ja kann zu einem Nein werden und umgekehrt. Es handelt sich um einen sehr intimen Bereich. Deswegen dürften strafrechtliche Ermittlungen in diesem Bereich zu den tiefsten Eingriffen in das Private zählen, zu denen ein Rechtsstaat fähig ist. Nein heißt Nein. No means no. So einfach und doch so schwierig. Auch Feministinnen verstehen das als Rückschritt für die Frauen. Denn dadurch würden Frauen wieder in die Rolle des schutzlosen und eben schutzbedürftigen Opfers gedrängt. Das Klischee der schwachen Frau, die das Begehren des Mannes grundsätzlich als Bedrohung empfindet, werde damit endgültig festgeschrieben. Staatsanwälte fürchten außerdem eine Schwemme von Falschanzeigen. Die gibt es durchaus, gestellt in erster Linie von Frauen mit psychischen Störungen und anderen Konflikten, manchmal auch, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Studie einer kriminologischen Forschungsgruppe der Bayerischen Polizei aus dem Jahr 2005 stellt die Glaubwürdigkeit der Opfer von Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen in den Mittelpunkt.
Rechnet man näherungsweise auf den Gesamtbestand aller Vorgänge hoch, die sich der Polizei im Jahr 2000 zunächst als Vergewaltigungen oder sexuelle Nötigungen dargestellt haben, dann wird etwa ein Drittel aller Fälle entweder ohnehin als Vortäuschung oder falsche Verdächtigung angezeigt, oder die Ermittler halten sie zumindest eher für eine solche.
Nur in 7,4% aller Fälle kam es zu einer Verurteilung wegen Falschaussage. Es bleibt am Ende immer die Beweisproblematik, ein schwieriges, sensibles Feld. Für die Initiatorin der Twitter-Aktion #Aufschrei, Anne Wizorek, eine Bestätigung.
Natürlich gibt es auch die Fälle von Falschbeschuldigungen, aber die gibt es bei jedem Verbrechen. Aber letztendlich werden sie ja nur bei Sexualstraftaten so aufgeblasen und ja quasi als Argument benutzt, um gleich zu sagen, dass es überhaupt keine Reform bräuchte. Und das ist natürlich absolut falsch und gerade auch ein falsches Signal für betroffene Personen. Das gilt übrigens auch genauso für Männer, denen sexualisierte Gewalt widerfahren ist. Also das Stigma zuzugeben, dass einer Person sowas passiert ist, das ist ja immer noch viel, viel größer und die Scham, die damit einhergeht, als tatsächlich die Unterstützung, die eine solche Person erfährt.
Wir haben das Problem der Beweissituation immer. Das wird sich auch nicht ändern und das macht die Situation bei Aussage gegen Aussage, was ja bei den Sexualdelikten häufig der Fall ist, nicht einfacher.
Die Ermittlungen bei sexueller Gewalt zeigen auch, aus Scham oft verspätet erstattete Anzeigen, fehlende Tatzeugen, das Fehlen von Spuren und anderen Sachbeweisen. Die Erweiterung des Paragraphen 177 ändert nichts daran. Vor Gericht muss eine Vergewaltigung erst einmal bewiesen werden. Dann sind da noch die Frauen, die vor sexueller Gewalt aus ihrem Heimatland fliehen. 2005 wurde das Asylrecht ausgeweitet. Fluchtursachen wie Vergewaltigung oder Genitalverstümmelung gelten seitdem als Asylgrund. Doch das steht vor allem auf dem Papier, sagt Elisabeth Rohr, Professorin für interkulturelle Pädagogik an der Universität Marburg.
Das war ein großer Fortschritt in der Asylgesetzgebung in Deutschland und dieser Paragraph wird auch angewandt. Allerdings zeigt die Praxis, dass es oft schwierig ist, ihn anzuwenden, weil es keine konkreten Beweise gibt, zum Beispiel für eine Vergewaltigung. Wie soll das bewiesen werden? Sie haben keine Belege.
Noch schwieriger ist die Beweislage bei sexuellem Missbrauch von Kindern. Nur wenn Opfer verstehen, dass sie nicht selber schuld sind, können sie sich auch wehren und darüber sprechen. Erleiden Kinder sexuelle Gewalt, dann haben sie meistens das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. Um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen, bedarf es einer ganz besonderen Sensibilität des Umfelds, sagt Johannes Wilhelm Röhrig. Er ist der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs im Bundesfamilienministerium.
Es mag so sein, dass Kinder nicht immer detailgetreu berichten über das, was passiert ist, aber Ein Kind denkt sich so etwas nicht aus.
Die Kriminalitätsstatistiken sagen, es gibt pro Jahr etwa 12.000 Ermittlungs- und Strafverfahren wegen sexuellen Kindesmissbrauchs. Auch hier ist die Dunkelzahl weitaus höher.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Dunkelfeld beschäftigen, kommen zu dem Ergebnis, dass ungefähr jedes zehnte Kind in Deutschland sexuelle Grenzverletzungen, sexuelle Übergriffe oder auch sexuellen Missbrauch erlitten hat in seiner Kindheit. Und wir haben das mal umgerechnet und wir kommen dann auf ungefähr 100.000 Fälle pro Jahr.
Viele häufig lang zurückliegende Missbrauchsfälle sind in den vergangenen Jahren ans Licht gekommen und haben dazu geführt, dass sich in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür entwickelt. Es waren oft massive und kontinuierliche Übergriffe, vor allem an Internatsschulen wie zum Beispiel der Odenwaldschule in Hessen. Endlich wird darüber geredet. Aber
zwischen großer Aufgeregtheit und Erschütterung und dann vielleicht doch auch so einem allgemeinen apathischen Unbehagen in der Gesellschaft. Man weiß, es passiert, Kinder werden missbraucht, erleiden sexuelle Gewalt in der Kindheit und es wird aber noch insgesamt zu wenig zum Schutz der Kinder unternommen.
Um das zu ändern, sieht der Missbrauchsbeauftragte Johannes Wilhelm Röhrig vor allem die Erwachsenen in der Pflicht. Sie sind verantwortlich dafür, dass Kinder in Sicherheit leben und aufwachsen. Und auch die Schule ist gefragt. Denn Schule könne ein Schutzraum sein für betroffene Kinder, allerdings nur, wenn Lehrkräfte und Schule ein Interesse an Präventionsarbeit zeigen.
Jede Schule muss für sich ein eigenes Schutzkonzept erarbeiten. Das kann nicht von oben verordnet werden. Prävention muss gewollt sein in der eigenen Schule und es muss Thema in der Schule sein.
Der Umgang mit sexueller Gewalt hängt auch davon ab, wie wir überhaupt über Sexualität sprechen, über eigene Gefühle, Grenzen und Beziehungen und letztendlich auch über Rechte. Nur so haben auch betroffene Kinder eine Chance, sich zu öffnen.
Wenn das Thema Sexualität beispielsweise ein großes Tabu ist, dann ist das für das Kind sehr, sehr viel schwieriger, sich mit der Thematik anzuvertrauen. Wenn das Kind gelernt hat, dass es Rechte hat, dass es mitentscheiden kann, dass es beteiligt wird, dann wird es dem Kind leichter fallen, über das Erlebte zu sprechen. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wie das Umfeld reagiert. Erwachsene müssen behutsam reagieren, wenn ein Kind von erlittener sexueller Gewalt berichtet.
Für die Bloggerin und Autorin Anne Wizorek steht sexuelle Gewalt immer in Verbindung mit dem alltäglichen Sexismus. Wie herabwürdigend, wie übergriffig, wie beleidigend sind die Eindrücke zum Beispiel durch Musik oder durch die Bilder, die wir tagtäglich sehen, im Fernsehen und auf Werbeflächen.
Wir leben ja momentan in dieser Diskrepanz einerseits in der Welt zu leben, die durchaus durchdrungen ist, gerade von sexualisierten Bildern, aber das eben noch nicht gleichzusetzen ist mit einer sexuellen Befreiung.
Die Wirksamkeit des neuen Sexualstrafrechts wird sich erst in der Praxis beweisen müssen. Letztendlich geht es immer um Respekt und gelebte Gleichberechtigung. Dagmar Freudenberg vom Deutschen Juristinnenbund.
Wir werden mit dieser Reform nicht unsere Arbeit einstellen können, sondern es geht jetzt darum, dass wir in Bildung und Erziehung die Menschen befähigen, erstens ihren Willen zu entwickeln, ihn zu äußern und den Willen, den andere geäußert haben, auch zu respektieren. Das sind die drei Hauptaufgaben, die wir haben.
Und wir bedeutet wir als Gesellschaft, Frauen und Männer.
Hashtag Aufschrei. Der Umgang mit sexueller Gewalt. Das war die Funkkolleg Folge 18 von Anne Bayer. Auf der Webseite funkkollegsicherheit.de haben wir viele Zusatzangebote zum Thema Sicherheit sowie alle bisherigen Sendungen zum Nachhören. Und natürlich finden Sie das Angebot auch über hrinforadio.de.